Wir wollen in dieser letzten Runde Bilanz ziehen. Ziel war und ist es, dass der DAAD aus dieser Veranstaltung heraus relativ viele Impulse einfach mitnehmen kann. Das sind die Themen, das sind die Baustellen, an denen wir weiterarbeiten können und sollen und wollen. Renate Schützler, du warst ja auch Themenpatin. Was war so das dominierende Thema? Gab es eins?
Wir hatten eine beeindruckende Vielfalt, würde ich sagen, weil das Thema tatsächlich im Bereich Lehramt so vielschichtig ist wie der Bereich Lehramt vielschichtig ist. Was ich richtig klasse fand an der Tagung, war tatsächlich die starke studentische Beteiligung.
Wie groß ist denn der Leidensdruck vielleicht bei Lehramtsstudierenden, wenn es um diese Frage der Mobilität und des Auslandsaufenthalts geht?
Lehramtsstudenten sind in dem Bereich tatsächlich auch ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz gewöhnt. Wir hatten einige Lehramtsstudierende in der Sektion, die rausgegangen sind, mit 0 Leistungspunkten Anerkennung zurückgekommen sind und sich noch nicht mal darüber beschwert haben.
Das ist aber bemerkenswert.
Ja, finde ich auch.
Mein Name ist Lea Langer, ich bin Studentin an der Universität Bielefeld und war selber schon öfter im Studium im Ausland, aber immer in Form von Praktika. Was mir aufgefallen ist, war, dass der Schwerpunkt sehr viel war. Für viele Studierende ist es ein Problem, dass da Hürden bestehen, aber für viele ist es auch einfach, dass sie nicht wissen, dass es geht und auch nicht wissen, warum sie es machen sollten. Also, dass man davon so stark profitieren kann, ist bei vielen Studierenden noch nicht so präsent.
Günter Jakob vom Pädagogischen Austauschdienst. Und ich habe mich auch immer gefragt, woran es denn liegt, dass die Teilnehmer und Interessenten für diese Studentenprogramme weniger werden im Laufe der Jahre. Die Bedenken, die tatsächlich bestehenden Schwierigkeiten, die verbunden sind mit der Aufenthaltsdauer, mit der Frage der Anerkennung, mit der Frage der Finanzierung, zum Teil auch mit Bedenken und Befürchtungen, das Studium zu vernachlässigen, nicht in der Regelstudienzeit zum Ende zu kommen. Die Komplexität der Angebote.
Wie haben Sie das in Ihrem eigenen Werdegang erlebt? Sie haben gesagt, Sie waren mehrfach im Ausland. Wie lief das da?
Unterschiedlich. Also bei meinem ersten Auslandsaufenthalt, das war direkt nach dem ersten Semester. Es fehlten jegliche Informationen und wenn ich nicht wirklich gewollt hätte und es organisiert hätte, hätte es auch nicht funktioniert. Ich habe gehört, mittlerweile wird das ein bisschen besser betreut. Und bei meinem zweiten Auslandsaufenthalt gab es auch ein begleitendes Seminar zu dem Praktikum. Von dem hat man aber in den Fachbereichen nichts gewusst. Da habe ich mich auch erst entschieden, ins Ausland zu gehen. Und als ich dann Wege gesucht habe, um es mir anerkennen zu lassen, habe ich gehört, dass man es tatsächlich auch begleitet machen kann. Und wenn man nicht weiß, dass es geht, dann informiert man sich oft auch nicht.
Ein bisschen hat sich das ja angedeutet, was Sie beide gerade schon sagten, diese zwei großen Blöcke im Grunde, Motivation und organisatorische oder institutionelle Hürden.
Die Motivation, glaube ich, ist vorhanden. Das stelle ich mal außer Zweifel. Das sieht man zum Beispiel an den sehr hohen Zahlen von Abiturienten, die, bevor sie das Studium aufnehmen, nochmal unbedingt ins Ausland wollen, was sehr verständlich ist, was auch unterstützenswert ist. Die Zahl der Studierenden scheint dann etwas abzunehmen. Und ich glaube, dass dafür vor allem strukturelle Schwierigkeiten, die in der Studienstruktur bestehen, verantwortlich sind. Ich folgere daraus, dass man an den Universitäten sehr frühzeitig junge Studierende, erst zwei Semester, darüber informieren muss, welche Möglichkeiten es gibt, welche sinnvoll sind, damit dieser Aufenthalt auch erfolgreich ist.
Das wären jetzt die Rahmenbedingungen. Wie sieht es bei der Motivation aus?
Ich denke, dass die Motivation, ins Ausland zu gehen, stark steigen würde, wenn einem einfach präsenter wäre, wie viel man davon profitiert. Weil viele sagen, ich studiere auf Lehramt und ich werde später in Deutschland unterrichten. Ich brauche nicht ins Ausland gehen und mir bringt es im Ausland nichts. Und da einfach das Bewusstsein zu wecken, dass es sehr viel bringt und dann den entsprechenden Auslandsaufenthalt aber auch zu begleiten, dass man den vor- und nachbereitet, damit man davon auch profitiert und es später mit in sein deutsches Klassenzimmer mitnehmen kann.
Sie haben eben was gesagt, was ich interessant fand. Sie sagte, Mensch, das ist gut, dass ich mal wieder mit richtigen Studierenden gesprochen habe. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir öfter die lebenden Menschen treffen, die da wirklich auch studieren, die echten?
Ja, das ist richtig. Das lässt sich nur nicht in der Realität immer so umsetzen. Ich versuche das durch Hochschulbesuche, aber es ist ganz wichtig, eben zu hören und zu erfahren, hier live, wo eventuell die Fallstricke liegen könnten, wo die Hürden sein könnten und wo auch die Bedenken sind und versuchen, diese auszuräumen. Ein ganz offenkundiges Bedenken ist, ich gehe jetzt in ein Land X, glaube aber, dass ich die Sprache gar nicht beherrsche. Will ich da wirklich hin? Ich kann ja gar nicht so gut Spanisch, dass ich mir einen Aufenthalt in Argentinien zutraue. Das sind solche Punkte, wo man die Stellschrauben leicht verändern kann, und den Studierenden sagen kann, es kommt nicht darauf an, perfekt Spanisch zu sprechen, um einen sinnvollen, bereichernden und nützlichen Aufenthalt in Argentinien oder Mexiko für lange, lange Jahre im Schuldienst vor einer Klasse eine wichtige Rolle spielt, dass er da viel ernster genommen wird, wenn er weiß, wovon er spricht, wenn er im Geografieunterricht über Argentinien berichtet zum Beispiel.
Stärkeres Plädoyer kann es ja kaum geben für einen Lehramtsauslandsaufenthalt. Gibt es von Ihrer Seite aus Ergänzungen?
Verena Limper von Erste Generation Promotion und wir waren in der ErstakademikerInnen-Gruppe. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass gerade Erststudierende oder Leute aus Nicht-AkademikerInnen-Familien Probleme haben, sich überhaupt angesprochen zu fühlen von solchen Angeboten und werden da die LehrerInnen nicht vielleicht umso mehr gefragt, da ganz früh schon Begeisterung für zu wecken.
Zugleich ist auch, wenn man als Lehramtsstudierender ins Ausland geht, natürlich wirkt man dann als Multiplikator. Also die Schüler, die man später unterrichtet, denen wird man die Begeisterung für den Auslandsaufenthalt sicherlich auch vermitteln können. Und zugleich erwirbt man halt diese interkulturelle Kompetenz, die im Klassenzimmer sehr wichtig ist, da immer wieder Schüler dabei sein werden mit Migrationshintergrund oder Fluchtgeschichte, wo man einfach wesentlich sensibler mit umgehen kann, wenn man selber mal der andere war in einem Klassenzimmer.
Und dann geht es weiter mit der zweiten Sektion. Das ist die Gruppe der Studierenden mit Beeinträchtigung.
Ich bin Inken, ich studiere Gesundheitsmanagement an der Hochschule in Fulda und ja, habe eine chronische Erkrankung, also eine nicht sichtbare Behinderung.
Ich bin Tina, die studentische Themenpatin.
Was sind die Themen, die euch am stärksten beschäftigt haben?
Bei uns gibt es ganz unterschiedliche Gruppen, die ganz unterschiedliche Hürden vorgetragen haben. Bei uns geht es einmal darum, wenn jemand mobilitätseingeschränkt ist, wenn jemand bezüglich seiner Sinne eingeschränkt ist, aber auch wenn chronische Erkrankungen existieren, die zumeist nicht sichtbar sind. Und dass da doch ganz deutlich verschiedene Hürden auftreten können und man das in keinster Weise, was die Hürden selbst angeht, verallgemeinern kann.
Was bei allen gleich war, war die Finanzierung, was natürlich bei manchen Gruppen teurer ist als bei anderen, je nachdem nach dem Assistenzbedarf. Aber was auch oft war, war Wohnungssuche, dass es halt viele Absagen gab, Organisationsaufwand. Und was auch, glaube ich, überall auf verschiedene Arten aber war, war so die Ungewissheit, dass man ja nicht weiß, was einen erwartet. Bekomme ich da Hilfe? An wen wende ich mich? Es ist halt eine Ungewissheit. Und wenn man aus seinem Alltag rausgeht, den man gut organisiert hat, wo man selbstständig ist und sich dann auch was Neues einlässt, ist halt auch immer mit einem Risiko verbunden. Also man kann das planen und für viele Probleme findet man auch vor Ort eine Lösung, aber man muss sich das schon trauen.
Was würde denn Mut machen?
Mehr Vernetzung und mehr Erfahrungsaustausch, dass man halt Geschichten von anderen Leuten liest und hört und dann denkt, oh, mir geht's so ähnlich und wenn der oder die das geschafft hat, dann probiere ich es vielleicht doch mal, auch wenn ich erst gedacht habe, vielleicht eher nicht. Mehr Beratungsangebote, Webseiten, Broschüren, auch in barrierefreien Formaten oder in alternativen Formaten, wo man Informationen findet. Das ist halt schwierig, wenn man das eben schwer zu verallgemeinern kann und das oft vom Einzelfall abhängt. Aber Ansprechpartner, vielleicht eine Datenbank mit Hochschulen, wo Leute schon waren und positive Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht auch mehr so ein Mentoring-Programm für Leute, die herkommen, aber die auch ins Ausland gehen, an anderen Hochschulen, dass man halt jemanden bekommt, mit dem man sich treffen kann, den man fragen kann, so Selbsthilfeformat. Was wir auch noch wichtig finden, ist halt, okay, es müssen auch die richtigen Institutionen da sein und die richtigen Programme, aber die Studierenden müssen auch selber was machen, weil auch für Nichtbehinderte ist ein Auslandsaufenthalt Organisationsaufwand oder halt eben auch aus anderen Gründen. Im englischsprachigen Raum gibt es diese Disability Offices, da meldet man sich, beschreibt seine Behinderung, was man braucht, weil hier ist es oft so, man geht zu verschiedenen Stellen und fängt immer von vorne an und muss dann so seine Behinderung erklären und man sollte auch nicht verpflichtet werden, da seine Krankheitsgeschichte immer wieder preiszugeben.
Dann kommen wir zur dritten Gruppe, zur dritten Sektion, Studierende mit Kindern.
Genau, Anja Gref, Themenpatin für das Auslandsstudium mit Kind.
Und Celia Meinke, Studierende mit Kind, die in Malaga war, im Ausland.
Finanzierung, Beratung, wo finde ich das überhaupt? Und Kinderbetreuung war ein ganz großes Thema, sowohl im Ausland als auch wenn man zurückkommt. Welche Kinderbetreuung ist dann noch vorhanden? Ist mein Platz noch sicher? Und das waren so die drei großen Themen, mit denen wir uns die zwei Tage intensiv auseinandergesetzt haben. Was auch ein Wunsch war, mehr Flexibilität in der ganzen Förderpolitik, also dass es auch wirklich hieß, wenn das Auslandsstudium im Oktober losgeht, dass dann die Finanzierung auch im Oktober erst losging und kein Mensch aus Sicht der Förderpolitik daran denkt, dass ja Kinder auch eine bisschen Eingewöhnung brauchen in der Kita, dass man auch früher losfährt, sich überhaupt eine Wohnung suchen muss, einen Kita-Platz suchen muss und dass da einfach in der Förderpolitik viel mehr Flexibilität auch benötigt wird. Und wenn ich dann auch daran denke, dass diejenigen, die mit Kind im Ausland studieren, die gleichen Credit Points erreichen sollen, also wir sehen es nicht als Doppelbelastung, die Kinderbetreuung, sondern eine Doppelaufgabe und dass das auch entsprechend Wertschätzung in der Förderpolitik als auch in der Anrechnung von Leistungs- und Credit Points erhält.
Was ich auch wichtig finde, also gerade was das angeht, wir haben halt ein wahnsinnig großes Sicherheitsbedürfnis. Wir können nicht in ein WG-Zimmer ziehen. Wir brauchen eine Wohnung, die kindergerecht ist, die nicht zu weit von der Kita ist oder von der Schule entfernt. Wir müssen die Kosten und die Zeitpläne von den Schulen und Kitas auch beachten. Ich weiß nicht, ich habe mich zum Teil auch egoistisch gefühlt. Mache ich das jetzt nur für mich oder springt da auch was jetzt für meinen Partner und mein Kind raus? Trotzdem, einer von uns musste ein Urlaubssemester machen und kriegt aber dafür keine Förderung. Genauso werden die Kinder eigentlich nicht als ganze erwachsene Menschen betrachtet. Gut, aber die kosten genauso viel. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nicht vorgesehen, dass Studenten auch Kinder haben. Und dabei ist das aber eigentlich, das muss man auch dazu sagen, eine total schöne Sache, weil wir Studenten, wir haben vielleicht auch eine größere Flexibilität, zum Beispiel zeitlich.
Genau. Ich habe auch in der Beratung auch immer viel das Feedback bekommen, also Studierende mit Kind wollen oder sollen und wollen auch die gleichen Leistungen erbringen, aber sie brauchen einfach mehr Flexibilität, sowohl in der Finanzierung als auch in der Anerkennung von Studienleistung und dass wir da einfach mehr auf die Familiensituation gucken, genau wie wir auch auf Studierende mit Beeinträchtigungen gucken und dass man einfach viel mehr nicht in diesen Strukturen denkt, sondern einfach gucken, dass der Mensch dahinter steht, mit welchen Bedürfnissen und dass da was möglich gemacht wird.
Wir haben einfach von vornherein vielleicht mehr Kosten als andere und bräuchten von daher die Förderung ein bisschen früher. Und wenn man nicht weiß, wann die Förderung kommt, dann ist das wahnsinnig schwer. Wir müssen zum Beispiel zur Kindergarteneingewöhnung früher da sein und dass das einfach funktioniert, dass man nicht so viel Kraft nochmal reinstecken muss, die man nicht hat.
Und damit kommen wir zur vierten Sektion. Es sind die Erstakademikerinnen und Erstakademiker.
Genau, ich bin Kim, war studentische Themenpatin bei den Erstakademikern.
Ich bin Wasima, war ebenfalls studentische Themenpatin.
Wir hatten Studenten dabei, wir hatten Mitarbeiter von Hochschulen, wir hatten Institutionen vertreten, den DAAD und die Mercator-Stiftung, was einfach toll ist, dass die Leute wirklich miteinander ins Gespräch kommen, weil ich glaube, was wir in allen Gruppen festgestellt haben, ist, dass das alles Themen sind, die kann nicht einer alleine lösen. Für uns aus studentischer Perspektive ist es auch schön, dass mit uns geredet wird und nicht immer nur über uns. Ich glaube, das waren zwei Schlagworte, die bei uns wichtig waren. Das eine war Authentizität und das zweite, das wurde auch gerade schon genannt, war die Zeitnähe von finanzieller Förderung. Zum ersten Punkt einfach, dass man wirklich, wenn man Werbematerialien hat, wenn man Infoveranstaltungen hat, auch Leute nimmt, die Vorbilder sind, die reale Vorbilder sind, wo es wirklich heißt, der kommt aus einer Arbeiterfamilie und der war trotzdem im Ausland und das kannst du auch schaffen, einfach weil das ja ein persönlich wahnsinnig hoher Motivationsfaktor ist. Und der zweite Punkt hängt auch mit der finanziellen Förderung zusammen, dass es teilweise auch Geschichten gab, da kam dann das Auslands-BAföG, wenn man schon wieder in Deutschland war. Und natürlich gibt es Fördergelder, es gibt Stiftungen, aber wenn die natürlich verlangen, dass man Fördergelder vorstreckt, dann ist es natürlich schwierig, weil ich beantrage ein Stipendium ja, weil ich eben das Geld brauche, weil ich es nicht alleine finanzieren kann. Und wenn es dann heißt, du musst aber die 10.000 Euro Studienkosten im nordamerikanischen Raum vorstrecken und dann überweisen wir es dir erst 3, 4, 5 Monate später, dann ist das natürlich auch so ein bisschen die Frage, nehme ich Leuten nicht die Chance, alleine durch diesen Faktor schon, dass das Geld nicht direkt da ist, wenn man es bräuchte.
Wenn wir auch über Erstakademiker gesprochen haben, kam der Aspekt der Migrationsgeschichte natürlich mit rein.
Ja, und vielleicht noch als direkte Handlungs Empfehlung, was wir herausgestellt haben, wo wir uns einig waren, dass das vielleicht viele Institutionen nicht im Blick haben, ist eben einfach der Faktor des Zugangs zu Beratungsangeboten auch teilweise, denn wenn man als Erstakademiker zu einer allgemeinen Studienberatung geht, wenn man den Schritt überhaupt schon macht, dorthin zu gehen, dann hat man oftmals das Gefühl, und das kam auch in der Runde sehr oft hoch, dass man da unter Leuten sitzt, die haben alle ganz andere Fragen, ganz andere Backgrounds und da traut man sich dann vielleicht auch nicht, seine Fragen vielleicht auch zu finanzieller Förderung zu stellen. Stellen. Was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, dass das eben in dem Rahmen so umgesetzt ist, dass es so eine Art Safe Space gibt, wo man zum Beispiel sagt, wir setzen jetzt gezielt erst Akademiker zusammen, die im Ausland waren.
Möglicherweise könnte man das ja kombinieren und könnte sagen, okay, also es gibt sowas wie einen Baukasten, dass man so einen Informationsabend zusammenstellt gewissermaßen.
Wenn man bei so einem Informationsabend, das war ein Aspekt, den wir auch diskutiert haben, Eltern mit einbeziehen könnte. Also weil zumal Studierende immer jünger werden, ein Aspekt Alter. Und der andere Aspekt ist, dass bei Erstakademikerinnen, das heißt nicht per se, dass Eltern eigentlich unterstützen oder nicht toll finden, was man macht, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie von Anfang an sagen, hey, das ist das Beste, was du machen kannst.
Gibt es hier Ergänzungen?
Es gibt E-Mails, es gibt Broschüren, es gibt Messestände, sonst was, aber die fühlen sich häufig einfach nicht angesprochen, weil sie vielleicht in den ersten paar Semestern noch am Schwimmen sind, an der Hochschule mit mehreren Jobs am Jonglieren sind und irgendwie versuchen zurechtzukommen, dass man da echt Formate findet, dass die Zielgruppe, also Erstakademiker, sich auch wirklich angesprochen fühlen und dahin kommen.
Simone Burkhardt ist schon für Strategie beim DAAD zuständig. Alexander Haridi hat bei der Vorbereitung ordentlich mitgemacht. Wenn man es jetzt nochmal verdichten sollte und Sie müssten sagen, okay, das sind so die drei Punkte, wenn ich heute Abend nach Hause komme, davon erzähle ich oder das nehme ich mit von dieser Tagung. Was sind diese Punkte?
Für mich jetzt ein Punkt war wirklich diese Frage von Ansprache. Wie erreichen wir Personen, die es sowieso schon häufig schwerer haben? Entweder weil die Struktur schwierig ist beim Lernstudium oder weil man mit Kind, mit einer Beeinträchtigung oder aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt es sowieso schon schwieriger hat. Und wie kriegt man dann es aber auch noch hin, ins Ausland zu gehen? Wie können wir sozusagen diese Hürde überwinden? Einer sagte bei uns in der Gruppe, ich habe immer das Gefühl, das ist nicht für mich. Das ist sowas für die anderen. Und wie kriegen wir es hin, dass sich die Leute angesprochen fühlen und das dann auch überhaupt erstmal in das Mindset aufnehmen und dann eben auch die Informationen, die ja mannigfaltig auch da sind, tatsächlich auch nutzen. Ganz beeindruckend fand ich auch, heute hat jemand gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ging um DAAD-Stipendium, kam dann zur Tür rein und da sitzen da 8 Professoren. Und ich war erstmal so geschockt. Wie transportieren wir Informationen, was auch abläuft? Und zwar das auf eine Art und Weise, dass nicht stigmatisiert wird, sondern dass man ernst genommen wird, auch in der Zielgruppe. Das fand ich sehr beeindruckend.
War das jetzt so ein Gleichgewicht sozusagen von der Thematik her? Oder fühlten Sie sich mehr für die eigenen Themen angesprochen? Oder würden Sie sagen, es ist doch stärker in Richtung politischer Forderung und politischer Wandel gegangen?
Wir haben viel mitgenommen, wo man sagt, man kann vielleicht auch mit ganz kleinen Sachen viel umsetzen. Wir als DAAD könnten einen kleinen Film drehen und sagen, wie funktioniert eigentlich ein Auswahlverfahren? Und dann gibt es natürlich größere Fragen. Das sind Finanzierungsfragen. Das sind Fragen, können wir auch Sachen vorfinanzieren? Das sind bestimmte Hinderungsgründe, was dickere Bretter sind, wo wir den Diskurs dann auch suchen müssen, wo wir das nochmal aufschlüsseln müssen. Und ich glaube, jetzt ganz wichtig, und da hatten wir Gott sei Dank ja auch viele Vertreter auch von den Hochschulen da, wie transportieren wir es auch in die Hochschulen, weil viel muss ja natürlich dort vor Ort passieren.
Alex Haridi, wenn es so eine Tagung gibt, dann ist ja am Ende oft das Gefühl, oh toll, wir haben viel gemacht. Aber die Frage ist ja auch, wie erreichen wir Nachhaltigkeit, dass die auch eine Wirkung entfalten?
Das haben wir geahnt und gehofft, dass es so reich werden würde und haben deshalb eben ganz stark dokumentiert. Und dazu kommt noch, was die Themenpartner schon gegoogelt haben. Auf der Social Wall habt ihr das gesehen, aber was sie auch darüber hinaus an Material festgehalten haben. Das werden wir jetzt erstmal sichten. Dann werden wir auf jeden Fall eine Dokumentation im Internet aufbauen, auf Pageflow, wer das kennt, ein Format, in dem wir Bilder, Texte, Audiodateien einspielen können, um zu erlauben, das nochmal alles nachzuvollziehen. Dann benutzen wir natürlich die Kanäle der Kampagne, um die Dinge nochmal auszuspielen. Und unser Teil hier ist die Kommunikation und das Politische und das Feedback in der Institution und an die Hochschulen. Das sagte ja Simone Burkhardt gerade, das läuft quasi parallel.
Wir merken, dass im DAAD diese verschiedenen Themen, die hier angesprochen werden, immer wieder jetzt aufkommen. Das merken wir bei Jahresplanungen, die die einzelnen Einheiten bei uns im DAAD aufstellen. Da war das am Anfang des Jahres ein Thema, was immer wieder kam, so diese Frage von, wie erreichen wir diverse Zielgruppen, Diversität, Erstakademiker, Studierende mit Behinderungen und mit Beeinträchtigungen. Wir spielen das jetzt auch in verschiedenste Formate hinein, auch als Ideen- und Impulsgeber. Beispielsweise haben wir jedes Jahr eine Tagung der Leiterinnen und Leiter der akademischen Offices in Bonn, wo wir dann auch bewusst sagen, wir bespielen einzelne Slots und AGs dann auch mit diesen Themen, sodass wir damit wirklich auch in die Breite hineingehen für die Kampagne, aber auch ins politische Umfeld, in die Kommunikation mit den Hochschulen, aber auch für uns im DAAD selbst.
Das klingt so, als kommt einiges auf uns zu und wir freuen uns, glaube ich, drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und ich glaube, wir nutzen diese Chance auch mal, das Vorbereitungsteam dankend zu erwähnen. Alex Haridi hat das organisiert und geleitet.
Es ist ja ein Format rausgekommen und eine Dichte und ein Erlebnis, das wir ohne euch nicht hätten realisieren können.
Dankeschön.